So, vielen Dank erstmal an Johannes für die nette Vorstellung. Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zu meinem Vortrag. Erstmal auch nochmal ganz herzlichen Dank an die Organisatoren der Ringvorlesung für die Einladung an mich und für die nette Begleitung in der Vorphase. Ja, Sie sehen hier Hochschule Fresenius, um kurz zu erklären, das ist eine gemeinnützige GmbH. Wir haben nichts mit Nutella oder Labor oder Pharmaindustrie zu tun, sondern wir sind eine private Hochschule. Wir leben davon, dass die Studierenden uns bezahlen und dafür versuchen wir, gute Lehre und Forschung zu liefern. Und dafür möchte ich heute ein kleines Beispiel vorstellen. Ich muss ehrlich sagen, wir schauen am Schluss nochmal, ob ich die neuen Wege zur Förderung nachhaltigen Konsums wirklich mitgebracht habe. In der Vorphase, so vor 3 Wochen, war ich da recht mutig. Urteilen Sie selbst. Bevor es um den nachhaltigen Konsum direkt geht, kurzes Vorspiel, ich will keine Eulen nach Athen tragen. Wir hatten das Thema vorhin, die Welt ist nicht ganz gerecht. Ja? Warum macht nachhaltiges Konsumieren Sinn? Hier ein paar Schlaglichter. Unterernährung, weltweites Problem. Sauberes Wasser, weltweites Problem. Sanitäre Einrichtungen, weltweites Problem. Arm und Reich driftet weiter auseinander. Der jüngste Millennium-Bericht der UNO hat da auch Näheres zu gesagt. Im Grunde gar nicht so negativ, aber vieles liegt im Argen. Vieles liegt im Argen, das zeige ich meinen Studierenden gerne. Das ist sozusagen die Weltkugel im Verhältnis zu dem, was konsumiert und produziert wird. Ja, wir sehen, da ist ein kleines Ungleichgewicht. Und wir sehen noch ein drittes Ungleichgewicht, nämlich betroffen von den negativen Folgen dieser Entwicklung sind primär Länder, die wirtschaftlich nicht so stark sind. Hier eine negative Entwicklung, der Klimawandel. Als Sozialwissenschaftlicher kann ich nur glauben, dass das so ist, wie es dargestellt wird, dass Temperatur steigt etc. Ich bin nicht religiös so fit, aber an dem Fall glaube ich es. Ja? Und wenn ich nachher dann in 20 Jahren feststellen muss, dass da sich jemand geirrt hat, okay, dann war das so. Im Moment reden wir ja von einer 2 bis 6 Grad Welt, also von dramatischen Änderungen. Gerade heute ist ja auch sind ja die Kyoto-Nachfolgeverhandlungen wieder gestartet. Da passt vielleicht auch was zum Konsumverhalten zu sagen. Nebenbei bemerkt, der Konsumklimaindex, gerade in Nachrichten gehört, der ist super, ja. Also das Weihnachtsgeschäft wird boomen, trotz dieser nicht ganz so schönen Prognosen. Daraus erwachsen nun jede Menge Umweltkonflikte. Und da das ja hier auch im Kontext der Umweltkonflikt, der Konfliktthematik ist, ein paar Schlaglichter. Was heißt, wenn wir von Umweltkonflikten reden? Das heißt, dass viele betroffen sind, dass es sehr komplex ist, auch immer mit Unsicherheit behaftet, keine konkreten Prognosen. Es geht um geteilte Ressourcen, um das Öl, Wasser, Luft. Da hat keiner ein privates Anrecht drauf. Und diese sogenannten Umweltkonflikte basieren immer auf der Interpretation von Daten. Sie kennen das vielleicht, die sogenannten Klimaleugner oder Klimabefürworter. Das ist immer ein schönes Beispiel. Da kann man sich wirklich trefflich drüber streiten. Trotzdem gibt es da natürlich einen gewissen Konsens. Das soll an dieser Stelle reichen. Ja, jetzt habe ich natürlich als erstes mal eine klare Definition von nachhaltigem Konsumverhalten mitgebracht. Um was geht's da? Die ist natürlich nicht ganz klar. Erstmal schauen wir uns an, was Konsum ist. Das ist schon mal komplex genug. Also nicht nur kaufen, sondern auswählen, beschaffen, nutzen, geh- und verbrauchen, entsorgen, wiederverwerten, koproduzieren von Konsumgütern zur Befriedigung objektiver Bedürfnisse und subjektiver Wünsche. Das dürfte Ihnen alles geläufig sein. Das Spannende ist hier das Co-Produzieren. Ja, das ist das, wenn Sie bei IKEA ein Regal kaufen und zu Hause zusammenbauen, dann sind Sie Co-Produzent. Etwas spannender kann das aber auch sein, dass Sie Ihre Küche selber gestalten oder in die Generierung von Dienstleistungen direkt einbezogen werden, zum Beispiel indem Sie Ihr Ticket online buchen und das nicht jemand von Ihnen, Ihnen direkt am Schalter verkauft. Was ist nun die nachhaltige Entwicklung? Das kennen Sie auch, ja. Eine globale und regionale Entwicklung der menschlichen Gesellschaft. Ja, danke, es geht schon. Das wäre dann zu schulmäßig mit Stock. Also die gesellschaftliche Entwicklung soll sich an einem übergeordneten Ziel ausrichten, die Grundbedürfnisse aller Menschen, gegenwärtiger und zukünftiger Menschen zu befriedigen und die Möglichkeit entwickeln oder erhalten, dass alle Menschen ein gutes Leben leben können. So weit, so blumig. Ja. Im dritten Schritt haben wir dann den nachhaltigen Konsum. Der ist natürlich nicht wesentlich präziser, weil er auf breiten Begriffen aufbaut. Aber mein Kernthema heute Abend, hier so die Arbeitsdefinition, Konsumhandeln sollte so geschehen, dass es dazu beiträgt, dass alle Menschen, gegenwärtige, zukünftige, ihre Grundbedürfnisse und ihren Wunsch nach einem guten Leben verwirklichen können. Hier könnte man, glaube ich, schon einige Stunden darüber diskutieren. Ich möchte gleich deutlich machen, da gibt es einige Herausforderungen an diesem Thema. Ja? Ich will mich aber nicht zu lange damit aufhalten, weil ich will ja Interventionen, Lösungen vorstellen. Aber ich will das Problem nicht leugnen, was wir mit diesem Begriff haben. Was heißt eigentlich befriedigen? Also ist man irgendwann satt? In vielen Bereichen nicht. Was sind objektive Bedürfnisse und subjektive Wünsche? Da gibt es viele Überlegungen von Philosophen zu versuchen, das zu unterscheiden. Objektiv ist das, was wirklich notwendig ist. Subjektive Wünsche ist der iPod. Ich sag's ungern, oder das iPhone. Ja, es ist natürlich eine Streitfrage. Ja, da können wir uns jetzt trefflich drüber auseinandersetzen, weil der Zugang zu Kommunikation und zu Netzen ist vielleicht auch schon wieder ein objektives Bedürfnis. Was ist bei der nachhaltigen Entwicklung das Problem? Bedürfnisse gegenwärtiger und zukünftiger Menschen sollen befriedigt werden. Hat mich ein aufgeweckter Student in der Vorlesung gefragt, woher wissen wir denn, was zukünftige Menschen für Bedürfnisse haben? Ja. Vielleicht haben die keine mehr. Nein. Vielleicht haben die doppelt so viel wie wir oder ganz andere. Ja. Das ist ein heikler Punkt. Was ist ein gutes Leben? Auch ein sehr philosophisches Thema. Was heißt sowas gewährleisten? Heißt das, man stellt das vor die Haustür, da steht es da mit Sicherheit? Oder heißt das, man stellt Rahmenbedingungen zur Verfügung? Spannende Frage. Und dann der letzte Punkt hier noch, der nachhaltige Konsum. Da gibt es eine schöne Unterscheidung, wirkungs- und absichtsbezogen. Wirkungsbezogen heißt, wenn ich dieses Recyclingpapier kaufe, leiste ich objektiv einen Beitrag zu Umweltschutz und nachhaltiger Entwicklung. Wenn ich diese Uhr hier kaufe und glaube, dass sie und damit hoffe, dass da die Kinderarbeit verboten wird oder ähnliches, dann wäre das nur absichtsbezogen. Ja, das heißt, hier geht es darum, was will ich? Der Wille zählt. Und hier geht es darum, was bewirke ich? Also die objektive Wirkung zählt. Beides sind wichtige Aspekte. Beides sollte natürlich zusammenkommen im Idealfall. Nachhaltiger Konsum im engeren und weiteren Sinne. Im engeren Sinne heißt, alles ist gut, was besser ist als jetzt. Im weiteren Sinne heißt, nur das ist gut, was wirklich eine nachhaltige Entwicklung fördert und herbeiführt. Also das würde heißen, 10% weniger CO2-Ausstoß in Marburg. Das würde heißen, die 80% weniger CO2-Ausstoß in Marburg, die nötig sind, um globales Klima im Gleichgewicht zu halten. Da kann man auch wieder drüber streiten, was ist die Zielvorstellung. Ich will aber nicht streiten. Ja, für mich ist das ein ganz spannendes Konstrukt, dieser nachhaltige Konsum. Wir haben in den Interventionen gemerkt, da kann man super Diskussionen darüber anregen, führen. Die regen einfach zum Nachdenken an. Klassische Leitfragen der Nachhaltigkeit, Umwelt, Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur, das sind 4 Dimensionen. Manche reden von 3. Na, es regt echt zum Nachdenken an, wie ressourcenlastig ist unser Konsum, welche Umweltfolgen hat er, welche Wirtschaftsmodelle, ganz spannende Fragen, fördern eine nachhaltige Entwicklung. Hier das Gerechtigkeitsthema nochmal, mein persönlicher Konsum, wie trägt er zur Gerechtigkeit bei? Ja, spannende Frage. Ich erzähle auch, was da in Schulen so zu passiert zu den Sachen. Und im letzten Schritt dann noch, wie könnte das nachhaltige Leben aussehen? Also das, was anderen Menschen ihre Bedürfnisse sichert, aber auch die eigenen. Das sind Fragen, die so eher aus der Praxis kommen, aus dem Wissenschaftsbereich. Das ist mein Versuch einer Forschungslandschaft, einer sozialwissenschaftlichen Forschungslandschaft, Systembeschreibung und Modellierung, um sozusagen die Rahmenbedingungen dessen, was Konsum ist, greifen zu können. Determinanten oder Ursachen, wie kann man es steuern? Normen und Kriterien, also ab wann ist was nachhaltig, ab wann nicht mehr. Auswirkungen und Beurteilung von Konsum, ganz spannende Frage. Diskurs über den nachhaltigen Konsum, wie kommt er in die Gesellschaft, wie wird er gebraucht oder missbraucht? Und das letzte noch, die Gestaltung von Produkten und Dienstleistungen, dass die Nachhaltigkeit befördert wird. Ich würde im weiteren Verlauf meines Vortrags Ihren Fokus auf 2 Themen lenken, die ich als Psychologe bearbeite, nämlich die Ursachen, die Determinanten und die Steuerung oder die Förderung und Stabilisierung von nachhaltigem Konsum. Das heißt, im Folgenden wird mein Fokus etwas enger als in meiner breiten Einleitung. Was habe ich jetzt vor? Also ich würde Ihnen gerne nach Hintergründe und erste Begriffsklärung und den zentralen Fragen habe ich Ihnen mitgebracht ein paar Überlegungen zu den Ursachen oder den Determinanten des nachhaltigen Konsums. Wie kann man es fördern oder stabilisieren, wenn es schon da ist? Ich habe ein Forschungsbeispiel mitgebracht aus der transdisziplinären Forschung. Das heißt, wir haben mit gleichwertig integrierten Praxispartnern daran gearbeitet, nachhaltiges Konsumverhalten zu fördern. Und ich habe noch ein kleines Fazit, wobei ich davon ausgehe, dass Ihre Diskussion das noch bei Weitem übersteigen wird. Das Ganze berichte ich vor dem Hintergrund von dem sogenannten BINC-Projekt. Das hat mich die letzten 3-4 Jahre begleitet, ein vom BMBF gefördertes Projekt. BINC steht für Bildungsinstitutionen und nachhaltiger Konsum. Und der zweite Hintergrund ist ein BMBF-Forschungsschwerpunkt in der sozialökologischen Forschung. Da hatten wir gerade Anfang November die Abschlusstagung. Da habe ich auch nochmal so vom internationalen Tablett naschen können, was so Stand der Kunst ist. Ich hatte Ihnen ja versprochen, ich habe die Determinanten mitgebracht von Konsumverhalten, damit man da vielleicht fördernd oder stabilisierend tätig sein kann. Das ist natürlich für diejenigen, die jetzt als Sozialwissenschaftler hier sitzen, ein großes Wort, Determinanten, weil wenn ich so viele Dinge erklären will, ja, Bedarfsreflexion, Informationssuch, alles gehört ja zu Konsum. Beschaffen, bewerten, Beschaffungsentscheidungen. Allein schon die Frage, muss man wirklich was kaufen, kann man es auch leihen, mieten oder sich schenken lassen oder verschenken, das sind ja schon wieder ganz unterschiedliche Forschungsdomänen. Deshalb ist die Suche nach den Determinanten ein komplexes Unterfangen. Was es auch komplex macht, ist, dass nachhaltiger Konsum auf ganz verschiedenen Zeitachsen stattfindet. Ja, die täglichen Entscheidungen, Lebensmittel, was kaufe ich, wie oft wasche ich, was wasche ich. Seltene Entscheidungen wie Waschmaschine oder Kühlschrank. Selten oder sehr selten ist sowas bei den meisten jedenfalls Autokauf oder wenn ich über eine nachhaltige Geldanlage nachdenke. Bewusstseinsgrade auch völlig unterschiedlich zwischen reflektiert und nicht reflektiert oder Routine. Bedeutung des Konsumaktes und des Konsumgutes, ja, das ist zum Beispiel bei einer Uhr, kann das für jemanden was ganz Essentielles sein, in Klammern Erbstück für den Sohn, oder eine Sache für 10,50 €, Hauptsache ich habe die Uhrzeit, dann wäre das also was nicht Essentielles. Und das Letzte hier noch, die Prästrukturierung des Konsumaktes, wie viel habe ich eigentlich an Wahlmöglichkeiten, ja? Ich kann jetzt schlecht hier ein Kamel kaufen, um mich damit fortzubewegen. Das wäre ein triviales Beispiel, aber Prästrukturierung heißt auch, es sähe ziemlich komisch aus, da gibt es auch Forschungsprojekte zu, wenn ich einfach mal ausprobiere, wie lange kann ich denn die Jeans ungewaschen tragen, im Sinne einer wassersparenden Umgangsweise mit Kleidung. Ja, da gibt es schon gewisse Erwartungen oder Prästrukturierung. Geht natürlich weiter über den ÖPNV, welche Angebote gibt es, wo kann ich das Auto stehen lassen und wo nicht. Es gibt auch ganz unterschiedliche Bedürfnisfelder im Bereich Konsum, so auch im Bereich nachhaltiger Konsum. So kleine Symbole da oben sollen auf Transport, auf Ernährung, auf Freizeit, auf Wohnen. Eins fehlt noch, auf Kleidung hinweisen. Ja, je nachdem, wo ich was machen will, ganz unterschiedliche Handlungsfelder. Und das Letzte hier noch, was ist eigentlich genau nachhaltiger? Ja, hier wird auch deutlich, Sie werden heute Abend leider nicht mit so einer Liste hier rausgehen, die habe ich auch immer noch nicht, was genau das richtige Leben, was genau der nachhaltige Konsum für jeden Einzelnen in jeder Situation ist. Allein über diese Frage, welche Birne oder nicht, das ist eine komplexe Sache, eine Aushandlungssache. Und vielleicht auch die Frage natürlich von Ökobilanzen oder Lebenszyklusanalysen. Heißt aber auch, mit meiner Intuition als Konsument komme ich da nicht so weit, ja. Was tut sich da noch an Herausforderungen auf? Worum geht's eigentlich? Soll ich Dinge effizienter gebrauchen? Konsistenter, das heißt nur das kaufen, was wirklich oder das so produzieren, dass es die Umwelt erst gar nicht schädigt? Oder das suffiziente Verhalten, das heißt einfach zu Hause sitzen bleiben, weniger tun, weniger konsumieren? Das sind 3 Strategien zur Nachhaltigkeit, die sollten ineinander greifen, da wird es aber in der Forschung und in der Praxis unklar, was kommt eigentlich zuerst? Ja, sollte man nicht vielleicht erstmal Verzicht üben oder erstmal Dinge tun, die an sich in eine natürliche Produktionsweise zum Beispiel passen? Ja, und dann der letzte Punkt hier. Wenn Sie einen Ökonomen fragen, der wird sagen, das ist der wichtigste Aspekt. Ja, ein Ökologe wird sagen, das ist der wichtigste Aspekt. Und der Sozialwissenschaftler, der Sozialarbeiter, der Praktiker wird sagen, das Soziale ist das Wichtigste. Ja. Ja, Determinanten, wovon? Ein paar Beispiele will ich Ihnen schon verraten, was sozusagen unter nachhaltigem Konsumverhalten auf einer ganz basalen Ebene zu verstehen ist. Erstmal kann man diesen Labels im weitesten Sinne trauen, ja. Fairtrade ist vielleicht noch das bekannteste. Marine Stewardship Council, das ist Fisch im Moment recht verbreitet, wenn Sie Ihre Fischstäbchen kaufen wollen. Dann geht es noch um verschiedene Produktionen von Teppichen und Kleidung. Faustregel ist, weniger ist mehr. Ja? Also weniger Fleischkonsum tut allen gut, auch der Umwelt und auch der nachhaltigen Entwicklung. Dann die angesprochenen Fairtrade-Produkte, Energieeffizienz, auch ein Thema, was unstrittig nachhaltig ist. Weniger Flüge auch, Fuß- und Fahrrad benutzen. Sie sehen, das sind natürlich völlig willkürliche Beispiele. Ja? Das ist ein riesiges Tableau. Es wird allerdings schnell heikel. Zum Beispiel der Tipp, esst regionales Gemüse oder regionales Obst, da fängt der Streit schon an. Was wie lange im Kühlhaus gelagert wird, ist es nicht doch besser, das aus Neuseeland einzufliegen? Soziale Einflussnahme betrachte ich auch als Teil von nachhaltigem Konsum. Bestimmte Maßnahmen akzeptieren, zum Beispiel neue Trassenführung, ja, spannende Frage im Moment, wenn es um die Energiewende geht. Oder eine andere Frage, wie übe ich durch mein Konsumverhalten informellen Einfluss im Umfeld aus? Stellen Sie sich vor, Sie im Fleischesserhaushalt kommen auf einmal auf die Idee, weniger Fleisch zu kochen. Ja? Das ist eine Form von sozialem Einfluss. Formell würde heißen, wenn der Vorgesetzte sagt, überlegen Sie doch mal, ob Sie nicht dieses Werkstück auch anders und nachhaltiger nutzen können. Die politische Einflussnahme wäre klar, das von der Demonstration bis zur Wahl oder der Petition. Kann ich das erklären in einem Atemzug sozusagen, um dann auch Förderungsmöglichkeiten angeben zu können? Das kann ich natürlich nicht. Ich habe aber mal ein Schaubild mitgebracht, was NKV, also nachhaltiges Konsumverhalten, zumindest von den Grundzügen her versuchen möchte zu erklären. Wenn wir zum Beispiel an den Fleischkonsum denken. Da haben wir, was verursacht den aus psychologischer Sicht, die Verhältnisse. Ja? Fleisch ist zum Großteil billiger als gutes Gemüse oder Käse. Die Motivation. Fleisch ist ein Stück Lebenskraft, kennen Sie vielleicht. Ja, das steckt noch in den Köpfen drin. Wir haben gerade Studierende befragt in Frankfurt, Mainz, Wiesbaden, gerade die Männer. Ohne Fleisch gibt es quasi keine Lebensqualität. Ja? Das geht von Potenzangst bis sonst wohin. Ich drehe es aber mal um. Natürlich gibt es auch Verhältnisse und Motivationen, die Fleischverzicht fördern würden. Zum Beispiel ein breites Angebot in der Mensa an vegetarischer Ernährung, gesundheitsbewusste Ernährung, schnelle Zubereitung darauf achten. Ja? Und dann im dritten Schritt, was verursacht nachhaltiges Konsumverhalten noch? Das, was ich für Erfahrungen mache, während ich es umsetze. Ja? Wer von Ihnen als langjähriger Autofahrer mal aufs Fahrrad umgestiegen ist, wird wissen, dass das gar nicht so leicht ist, dass man ziemlich viel planen, initiieren, aufrechterhalten, also oh Regen, jetzt lasse ich es lieber, wiederherstellen, nach gestern ging es schief, heute versuche ich es nochmal, dass das so komplexe Handlungszyklen sind, die immer wieder abbrechen können. Hinter diesen Begriffen Verhältnisse und Motivation verstecken sich ganz viele psychologische Konstrukte. Ein paar Beispiele. Darf ich überhaupt von meinem sozialen Umfeld her weniger Fleisch essen? Traue ich es mir zu, so zu kochen? Was kommen da für Ergebnisse daraus? Werde ich kränker oder gesünder? Ja. Weiter nach hinten, grundlegende Einstellungen, Werte, Problembewusstsein zum Beispiel in Bezug auf Klimawandel. Auch Schuldgefühle können unser Verhalten ändern. Das ist eine Art, wie soll ich sagen, Metamodell, was auch empirisch belegt ist. Soziales Umfeld spielt natürlich bei Konsum eine wichtige Rolle, Peer Group etc., gerade bei Jugendlichen. Eine Aussage von unseren Schülern ist, wenn ich das Falsche anhabe in der Schule, dann gehe ich nach Hause und ziehe mich um. Ja? Also da ist sozusagen das Umfeld und wie mich das wahrnimmt, natürlich essentiell wichtig, gerade wenn man noch jünger ist. Kultur, Organisation prägt natürlich auch unser Verhalten, auch das Konsumverhalten mit. Und hier nochmal das Beispiel für das technisch-soziale und technisch-räumliche Umfeld, Stichwort Möglichkeit zum Konsum, Möglichkeit zur etwa ÖPNV-Nutzung. Das Ganze ist natürlich nicht überlegt oder zum Großteil nicht überlegt. Diese ganzen Konsumhandlungen sind zum Großteil Routinen. Keiner von uns geht durch einen Aldi und überlegt jeden Tag neu, kaufe ich nun Milch oder nicht, sondern das passiert ungeplant. Ja? Das Problem ist also, wenn ich hier was ändern will, muss ich erstmal diese Routinen irgendwie versuchen aufzubrechen, um ein gewalttätiges Wort zu benutzen. Da braucht es auch also besondere Herausforderungen. So, jetzt haben wir hier so ein kleines Schaubild an zentralen Ursachen für Konsumverhalten. Auch an zentralen, ich sag's mal technisch, Stellstrauben für nachhaltiges Konsumverhalten. Ja, wenn ich Menschen zum Beispiel dazu bringe, Vertrauen in solche Produkte zu haben, ganz zentrales Thema, ja. Sie erinnern sich an die Debatte der gelbe Sack. Was wird damit passiert? Wird das nicht doch verbrannt? Ja? Biodiesel, Biosprit, Katalysator, alles Themen, Dienstleistungen, die keiner direkt prüfen kann, wo sozusagen die Vertrauensbildung ganz wichtig ist. Bei Labels, gerade bei Fairtrade- oder Nachhaltigkeitslabels, auch eine ganz wichtige Frage, kann ich denen trauen? Geht's den Landwirten in Bolivien, Brasilien wirklich besser, wenn ich hier jetzt teureren Kaffee kaufe? Sie haben die Debatte mitbekriegt bei Starbucks, Sie haben einen netten Fairtrade-Kaffee verkauft, haben das Geld aber gar nicht weitergegeben, sondern selber behalten. Ja? Da war es dann mit dem Vertrauen für dieses Produkt schnell dahin, als es rauskommt.